Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde am Donnerstag, dem 27. März 2025. Viel Befremdliches trägt sich zu da draußen in der Europäischen Union. Man wundert sich in der Schweiz. Es ist verkrampft, es ist verharkt. Doch es gibt Lichtblicke, es gibt Veränderungen zum Guten. Ich werde auf einige davon in dieser Ausgabe zu sprechen kommen. Doch zuerst die neue gedruckte Weltwoche, die heute ofenfrisch herausgekommen ist. Und Sie haben ja die Gelegenheit, ab morgen, ab übermorgen auch an deutschen Verkaufsstellen sich mit der Zeitung vertraut zu machen. Wir konnten ja erfreulicherweise die Kioskauflage steigern, deutlich steigern. Ganz herzlichen Dank an Sie. Und das gibt Ihnen natürlich die Möglichkeit, selber an mehreren Verkaufsstellen sich ein Bild zu machen von der Weltwoche. Und ich glaube, ich verspreche Ihnen nicht zu viel, wenn ich sage, dass die Weltwoche eine einzigartige Zeitung ist. So etwas gibt's nicht ein zweites Mal, und das ist nicht ein Eigenlob, das habe nicht ich so erfunden. Das geht zurück auf die Gründer vor über 90 Jahren. Sie haben gesagt, wir machen eine unkonventionelle Zeitung. Das heißt, wir haben keine politische Einheitslinie, sondern wir pflegen die Meinungsvielfalt, weil es ein Betrug wäre, den Leuten vorzugaukeln, wir hätten da die Wahrheit gepachtet. Aber wir bemühen uns, immer auch Gegensteuer zu geben, eben unkonventionell zu sein, die Dinge auch von einer anderen Seite zu beleuchten und nicht einfach mit den Wölfen zu heulen oder mit der Büffelherde da mitzurennen. Immer wieder Abstand nehmen, immer wieder die Möglichkeit auch der anderen Sicht hier hineinspielen. Das ist das Wichtigste in der Demokratie, und das ist das, was momentan in Deutschland am meisten fehlt. Sie haben eine Pensée unique, eine Unité de Doctrine, eine Meinungseinfalt in den Medien, wobei auch da es mischt sich auf, es bricht sich allmählich auf, weil das ist ja auch gar nicht aufrecht zu erhalten nach diesen Massenhypnosen, da nach dieser Massenhirnwäsche, die wir immer wieder erlebt haben bei Klima, Corona, Migration, Ukraine-Krieg, Russland. Fürchterlich, absolut nicht mehr verkraftbar und nicht mehr zumutbar, was da einfach über die Leute abgeworfen wurde. Das war sozusagen eine Art Dauerbeschallung durch das immer Gleiche. Und das ist nicht gut. Das raubt natürlich auch einer Demokratie das Rückgrat bzw. die Grundlage, nämlich dass man offen und vielfältig, vielseitig über alles diskutieren muss. Nicht dem anderen durch Beleidigungen und Herabsetzungen zu Leibe zu rücken, das ist nicht das Thema. Es geht einfach darum, immer wieder die Notwendigkeit einer anderen Meinung aufzuzeigen und auch die Möglichkeit. Es gibt immer eine andere Sicht. So, jetzt aber zur neuen Weltwoche. Titelgeschichte: Sie müssten mich töten. Das erste Interview im deutschsprachigen Raum mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić. Er sieht sich ja belagert, herausgefordert, mit Rücktrittsforderungen konfrontiert von sehr, sehr vielen Demonstranten, die da auf die Straße gehen und behaupten, sein Regime sei korrupt. Anlass ist das eingestürzte Bahnhofsvordach in Novi Sad im November letzten Jahres. Und das hat eine Protestwelle ausgelöst. Und wir haben jetzt mit dem serbischen Präsidenten gesprochen. Zum ersten Mal ausführlich. Aus seiner Sicht stellt sich das Ganze als ein versuchter Staatsstreich dar. Er sagt, die wollen mich einfach rauskegeln. Man will eine Übergangsregierung, auch keine Neuwahlen, sondern einfach diese Regierung wegdrücken, und darauf kann ich mich nicht einlassen, nur über meine Leiche. Er sagt auch, dass diese Demonstrationen maßgeblich aus seiner Sicht aus dem Ausland ferngesteuert würden. Es sei politisch gar nicht fassbar und er könne sich in den Spiegel schauen. Er habe nichts Unrechtes getan und er werde weiter für Serbien kämpfen. Das ist natürlich für Serbien jetzt ein heikler Moment, denn Serbien hat vor allem auch wirtschaftlich große Fortschritte gemacht durch die Regierung Vučić. Aleksandar Vučić ist ein Politiker, der einen sehr heiklen und auch schwierigen Balanceakt fährt, einerseits gegenüber dem langjährigen alten Verbündeten Russland, auf der anderen Seite gibt es die Ambition, der EU beizutreten, und dann natürlich haben die Serben immer wieder mit diesen abgelagerten Vorurteilen zu kämpfen. Das ist Ihnen sicher auch schon aufgefallen. Die Serben kommen einfach schlecht weg in den Medien seit dem Jugoslawienkrieg. Das sind die Bösen. Und das pflanzt sich fort bis in die Sportberichterstattung über Novak Djokovic, der ja während der Corona-Zeit da aufs Heftigste angegriffen wurde, weil er sich einfach geweigert hat, sich impfen zu lassen. Ist doch seine freie Entscheidung. Was hat man den fertig gemacht? Und auch wenn er sich sonst mit kritischen Wortmeldungen äußert, dann wird da immer wieder die negative Schallplatte aufgelegt. Und das ist so ein Leitmotiv, eine Dauermelodie mit Blick auf Serbien, zumindest nach meinem subjektiven Eindruck. Und hier halten wir etwas dagegen. Das heißt ja nicht, dass die alles richtig machen und diese Regierung, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber der Angeschuldigte soll hier auch einmal ungefiltert zu Wort kommen. So etwas lesen Sie in Ihrer Presse nicht. Trumps Gesandter Steve Witkoff, auch eine interessante Sicht. Putin ist kein schlechter Mensch. Ist doch großartig, dass die Amerikaner und die Russen jetzt miteinander reden. Ich habe gerade gelesen, dass ein russischer Senator sich ebenfalls zu diesen Diskussionen in Riad zu Wort gemeldet hat, und er hat da geschildert, wie man eben intensiv auch die eigenen Standpunkte sich versucht hat klarzulegen, und man habe sich sehr viel Mühe gegeben, auch von russischer Seite noch einmal die Überlegungen hier zu präsentieren bezüglich des Ukraine-Kriegs. Also hier nicht einfach das Autokraten- und Diktatorengehabe, sondern der Versuch, die andere Seite zu überzeugen. Und das sind doch großartige Nachrichten. Jetzt nach 3 Jahren Waffen, Waffen, Waffen ohne Diplomatie, dass jetzt die Amerikaner und die Russen hier versuchen, wieder eine gemeinsame Sprache zu finden, eine gemeinsame Basis. Aber was machen sie in der Europäischen Union? Was machen sie auch in Deutschland? Sie bäumen sich auf dagegen. Sie gehen geradezu in Stellung dagegen. Das ist gefährlich. Und das ist ja auch meine Kritik an dieser Aufrüstungsorgie. Ich finde es richtig, dass man die Verteidigungsfähigkeit wieder hochfährt. Aber ich finde es falsch, dass diese Aufrüstung angetrieben wird durch eine Feindbildparanoia, durch eine Anti-Russen-Paranoia, aus der nichts Gutes kommt. Wir haben ein Interview gemacht, mein Kollege, der Roman Zeller, mit Daniele Ganser, und Daniele Ganser drückt das hier völlig korrekt aus, meines Erachtens. Er sagt, ich rate den Deutschen zum Frieden mit Russland. Ja, das ist richtig. Gerade die Deutschen müssten doch aufgrund ihrer Geschichte ein größtes Interesse haben, mit Russland Frieden zu schließen. Und wir hatten ja gestern den Weltwoche Daily Livestream, und da hat ein Zuschauer also sehr berührend und eindringlich dargestellt in der Sendung, dann auch eine Frage daraus abgeleitet, dass es für ihn doch offenkundig sei, dass die Russen eigentlich die Deutschen viel besser behandelt hätten als umgekehrt, jetzt also im historischen Rückblick, die Deutschen die Russen. Erster Weltkrieg, Krieg der Deutschen gegen die Russen. Zweiter Weltkrieg, Vernichtungskrieg im Osten gegen Russland. Und die Russen hätten dann im Gegenzug doch Deutschland nach Beendigung der Kriegshandlungen und den ganzen Folgegrauenhaftigkeiten, hätten sie doch die Deutschen gut behandelt, auch wirtschaftlich. Und das sei eine falsche Politik, und ich kann dem nur zustimmen, was da gesagt wird. Und auch aus Schweizer Sicht hinzufügen, auch uns haben die Russen noch nie etwas zuleide getan. Im Gegenteil, wir verdanken den Russen unsere Neutralität am Wiener Kongress. Das sind Fakten. Und wenn die Amerikaner hier wieder ins Gespräch kommen und die Russen umgekehrt mit den Amerikanern, dann ist das zu begrüßen. Und es zeigt ihnen einfach, wie weit sich die politischen Führungseliten losgelöst haben in der Europäischen Union von diesem Frieden, von der Wirklichkeit. Ja, die scheinen geradezu etwas den Verstand verloren zu haben. Und der Colonel Douglas MacGregor, das ist ja auch ein interessanter Mann, mit dem wir immer wieder Gespräche führen hier bei Weltwoche und Weltwoche Daily. Der Douglas MacGregor hat unmissverständlich, als wir uns über dieses Thema unterhalten haben, mir gesagt, mit dieser politischen Elite kommt die EU nicht mehr auf einen grünen Zweig. Das ist die Auffassung eines übrigens auch sehr gut deutsch sprechenden Amerikaners, übrigens eines kriegserfahrenen Panzerkommandanten, der sehr gelobt wurde für seine innovative Führungsfähigkeit und der auch als Buchpublizist hervorgetreten ist und als insofern auch als geschichtskundiger Intellektueller. Also Präsident Vucic im großen Interview. Frühling des Populismus. Was will die wichtigste politische Bewegung unserer Zeit? Ein hochinteressanter Mann, ein Schweizer Professor Oliver Zimmer, Historiker, lange tätig an der Oxford-Universität, jetzt wieder in der Schweiz am Institut Crema, Buchpublizist und auch immer wieder als Kommentator des Zeitgeschehens hervortreten. Der hat einen Substack-Kanal jetzt, der hat auf Substack ein Portal eröffnet, wo er seine Texte veröffentlicht. Ich kann Ihnen das nur empfehlen, Professor Oliver Zimmer, das ist also ein Akademiker, ein Historiker, der ganz andere Auffassungen unaufgeregt vertritt als das, was Sie von Ihren Leitsternen da an den deutschen Universitäten zu hören bekommen. Das wird ja dominiert von Heinrich August Winkler und Herfried Münkler. Herfried Münkler, ehemaliger Weltwoche-Kolumnist, habe ihn früher sehr, sehr geschätzt. Er hätte mal Professor werden sollen in Zürich, aber er ist gewissermaßen zum Staatshistoriker, zum Staatsdenker geworden und meines Erachtens viel zu unkritisch gegenüber diesen Zeiterscheinungen, da voll auf Regierungslinie. Professor Oliver Zimmer, ein sehr differenzierter, nuanciert denkender Geschichtsforscher, er ist da aus meiner Sicht eine ganz andere Liga, aber lesen Sie selbst jetzt in der Weltwoche oder auf Substack Professor Oliver Zimmer. Das sind Ausschnitte aus der Neuen Weltwoche. Wir haben natürlich noch viel mehr Themen, unter anderem Urs Gehriger, unser Auslandschef in der Türkei unterwegs. Er hat jetzt die Gelegenheit, eine Woche durch die Türkei zu reisen, auch ein Land in Aufruhr. Und interessant, da wird ja wieder aus vollen Rohren geschossen auf Erdogan. Und Sie kennen da meine Meinung, das ist auch ein Unbehagen da bei mir, das finde ich nie gut, wenn man auf Politiker juristisch losgeht, wie jetzt auf den Bürgermeister von Ankara, von Istanbul, Entschuldigung. Auf der anderen Seite fragt man sich auch, ja, ist denn der Erdogan dermaßen politisch abgestumpft? Der weiß ja, dass er damit, wenn er dahinter steckte, einen Märtyrer schaffen würde. Das schafft ihm ja gewaltige Probleme politischer Art. Und man kann ihm ja vorwerfen, was man will, aber der Erdogan ist ein sicherlich sehr machtbewusster und schlauer Politiker. Ist übrigens auch ein Politiker, der meistens schlecht wegkommt in unseren Medien, der natürlich mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, aber den ich eben auch bewundere für die Fähigkeit, wie einen Vucic oder einen Orban, dass sie eben die Kraft zu einer unabhängigen, nach den Interessen ihres Landes ausgerichteten Politik haben. Und das wird bei uns einfach verteufelt, gewissermaßen auf Vorrat. Wer da nicht nach der Pfeife von Brüssel tanzt oder nach der Melodie der Mainstream-Medien, der ist weg vom Fenster, der wird abgeschrieben. Und so verstellt man sich doch einfach den Blick auf die Faszinationskraft, auch auf das Interessante an diesen politischen Persönlichkeiten. Ich habe mir da in der Financial Times noch ein paar Nachrichten rausgestrichen, die man unbedingt hier erwähnen muss. Zum Beispiel, das ist auch so ein kleiner Lichtblick, das deutsche Softwareunternehmen SAP ist jetzt wieder die wertvollste europäische Firma. Die haben diese Abnehmspritzen-Gesellschaft da von Novo Nordisk überholt. Also SAP, das ist noch tolle deutsche Industrieleistung aus der Moderne, eine Softwarefirma, sehr, sehr erfolgreich. Dann die ukrainischen Gespräche, darauf kommen wir noch zu sprechen. Und die reichen Amerikaner verschieben Assets jetzt in die Schweiz, weil sie die Schweiz für stabiler halten als die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist auch noch eine interessante Beobachtung. Dann in den Schlagzeilen dominiert heute Morgen der Zollhammer von Donald Trump. 25% Strafzölle auf alle ausländischen Autofabrikanten, es sei denn, sie produzieren ihre Autos in den Vereinigten Staaten von Amerika. Zwei Bemerkungen dazu. Erstens, empörte Reaktion emotional bei mir auf den ersten Blick. Das ist, diese Form von Wirtschaftskrieg lehne ich ab. Quasi mit der vorgehaltenen Pistole, ihr müsst bei uns produzieren, sonst kaufen wir euch da die Auto nicht ab, beziehungsweise nur mit einem gewaltigen Preisaufschlag zu Lasten natürlich der Hersteller und der Unternehmen. Das zielt vor allem natürlich auf die deutschen Unternehmen ab. Zweitens die Frage verbunden damit natürlich, haben die Amerikaner überhaupt die Fachkräfte, um diese Autos herzustellen? Das ist dann mal noch die andere Sache. Und die ganzen gewerkschaftlichen Regelungen und so weiter und so weiter. Also das ist aufs Schärfste zu kritisieren aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch immer wieder vor Augen führen, dass die Europäische Union gegenüber den Vereinigten Staaten auch gewaltige Zölle hochgezogen hat. Die heißen aber anders. Die heißt bei uns Mehrwertsteuer oder Warenumsatzsteuer, hat man der früher einmal gesagt. Und die ist sehr hoch. Und diese Zollmauer der Besteuerung, die wird viel zu wenig berücksichtigt. Und ich habe in der Financial Times heute Morgen einen interessanten Artikel gelesen von einem Autor, und die FT ist ja nicht bekannt dafür, sehr pro Trump zu sein. Der hat geschrieben, dass eben diese Zollmauer jetzt von 25% eigentlich noch ganz maßvoll sei. Also Sie sehen, ich habe hier zwei Impulse in mir. Auf der einen Seite widerstrebt das meinem Verständnis von Freihandel, diese Cowboy-Politik, diese Machtpolitik. Auf der anderen Seite muss man hier schon auch in die Details einsteigen, um sich das dann anzuschauen. Das ist eben Wirtschaftsnationalismus, das ist Eigeninteresse. Die Amerikaner spielen das aus. Wenn Trump hier die Absicht verfolgen sollte, mit diesen Methoden die abgewanderte Industrie nach Amerika zurückzubringen, dann glaube ich nicht, dass er Erfolg damit haben wird. Diese Art von Protektionismus hat nie funktioniert. Und wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Unerfreuliche Entwicklungen in Deutschland. Vielleicht eine Vorbemerkung dazu. Die Julia Klöckner, die neue Bundestagspräsidentin, hat in ihrer Ansprache ja gefordert, einen respektvollen Umgang miteinander und respektvolle Debatten. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob das dann tatsächlich auch gelebt wird. Denn die, die Respekt sagen, die meinen dann einfach meistens, ja, man muss mit mir respektvoll umgehen, während ich mir alle Respektlosigkeiten erlauben kann. Nun, ich kenne die Julia Klöckner und ich habe von ihr eine gute Meinung, also einen guten persönlichen Eindruck. Sie scheint mir keine Dogmatikerin zu sein. Und das wäre jetzt wieder auf der Seite der Lichtblicke hier zu vermerken. Sie hat sich ja geweigert, da der grünen Forderung entgegenzuleben, mit der AfD keine Gespräche zu führen, sondern sie hat jetzt auch in einem Interview verteidigt, nein, das sei wichtig, sie sehe sich da als Präsidentin des ganzen Hauses. Und wenn sie das ernst meint, wenn sie das umsetzt und damit vielleicht auch die eigene CDU inspirieren kann, dann wäre das sicher von Gutem. Es zeigt ihnen also, dass diese Brandmauer da zumindest in dieser Person rhetorisch etwas zu bröckeln scheint. Das sind Lichtblicke. Man muss ja mit wenig zufrieden sein in der heutigen Zeit, wenn man solche Entwicklungen beobachtet. Nun aber zu eher düsteren Seite des Ganzen: Tatbestand der Volksverhetzung verschärfen, der weitreichende Vorschlag von Schwarz-Rot, das ist natürlich Gift jetzt wieder für die Demokratie, wie man hier unter bürgerlicher Beteiligung diese alte linke Forderung, eben gegen, natürlich gegen die Rechten am Schluss, dann hier die Meinungsäußerungsfreiheit einzuschränken, alles ist dann Volksverhetzung, wenn man irgendetwas sagt. Eine Brandmauer ist ja die größte Form der Volksverhetzung, die man sich eigentlich vorstellen kann, also nicht die größte, das ist noch knapp, bevor man dann die Leute einsperrt oder ihnen das Stimm- oder Wahlrecht wegnimmt. Aber das ist auch eine Form von Volksverhetzung. Man verhetzt da einfach alle AfD-Wähler. Diese Begriffe sind ja auch jetzt zu Gaunerbegriffen geworden. Die entlarven sich sozusagen als Gaunerbegriffe. Klimaneutralität im Grundgesetz, das hat das fast zum Überlaufen gebracht. CDU-Austritte wegen Schulden, das ist natürlich ein ganz interessantes Thema, eine Austrittswelle in der CDU. Ich habe auch Freunde, die jetzt aus der CDU ausgetreten sind aufgrund von dem. Und bei mir ist aufgefallen, wir haben das gestern auch besprochen im Live-Chat, Klimaneutralität im Grundgesetz. Die gleichen Leute, die das reingestellt haben, haben ja dann sofort beschwichtigt, ja nein, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Und das zeigt ihnen, dass man eben in diesen Kreisen nicht einmal das Grundgesetz ernst nimmt. Ja, wieso schreibst du es ins Grundgesetz rein, wenn es dann keine Bedeutung hat? Wir haben keine Perspektive als Deutschland, als Frankreich, wir sind zu klein, sagt Joschka Fischer. Ja, der ehemalige Außenminister ist enttäuscht, er ist sowieso sehr schlecht gelaunt. Ich habe ihn bei den letzten Auftritten, wo ich noch dabei war, immer als ausgesprochen miesepetrig erlebt. Und jetzt scheint er auch nicht bereit, sich auf die Veränderungen einzulassen. Er hält da fest an seiner alten Vorstellung, die er einmal in einer Rede vor etwa 20 Jahren da auch formuliert hat. Es brauche jetzt gewissermaßen den europäischen Superstaat. Also eben immer wieder diese Größenanwandlung. Wir sind zu klein. Und als Schweizer möchte ich dem Joschka Fischer zurufen, small is beautiful. Und vielleicht sollte man sich in der deutschen Politik einmal von diesen Größenvorstellungen verabschieden. Immer wieder von dieser Größendimension. Man kann eben auch groß sein, ohne politisch groß zu sein. Und sie haben in Deutschland zu viele politische gerne große, gerne groß. Man müsste gerne klein sein. Und als Schweizer sage ich Ihnen, wir sind gerne klein. Weidel lädt Bundespräsidentin Klöckner erneut zu Besuch der AfD ein. Also hier vielleicht eine Form der Frauensolidarität, dass sich das Ganze da etwas entspannt müssen wird. Wird die Bundesrepublik an den Frauen gesunden? Wir werden es sehen. Österreich, gewaltige Kosten jetzt dafür den verurteilten früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser, 9,8 Millionen, 13 Millionen Schadenersatz zuhanden des Staates und 2,5 Millionen Anwaltskosten. Das sind schon ganz brutale Vorgänge nach 16 Jahren Verfahrensdauer, eine unvorstellbar lange Zeit. Ich maße mir da nicht an, dieses Urteil in Zweifel zu ziehen, das oberste Gericht in Österreich, aber wenn man sich da vertieft in die Optik da des Verurteilten, das ist schon sehr, sehr bitter. Wobei ich habe da in den Leserbriefen auch gesehen, dass sich die Sympathien für Karl-Heinz Grasser in Grenzen halten. Umso wichtiger ist es hier auch, ja, dem Verurteilten eine gewisse Anerkennung zu attestieren. Elon Musk ermittelt jetzt große Wut nach Chatpanne. Er ist ein verdammter Idiot. Ist interessant jetzt da mit Elon Musk, ob er sich mit seiner Verbalradikalität zusehends ins Abseits manövriert. Ich meine, Donald Trump ist ja auch eher ein unromantisch veranlagter Typ, was das Geschäfts- und Politikleben angeht. Und ich könnte mir da einfach vorstellen, dass früher oder später der Donald Trump hier die Notbremse zieht, dass er Elon Musk dann immer mehr zurückbindet. Das hat er ja schon gemacht. Und bei Elon Musk besteht einfach die Gefahr, etwas des fiebrigen Übersteuerns. Richard Grenell, der Sonderbotschafter für Spezialaufgaben der Vereinigten Staaten von Amerika, der ehemalige Botschafter in Berlin der USA, hat mit einer markanten Aussage Aufsehen erregt. Grenell, die Ukraine hatte nie Atomwaffen. Und das ist ein interessantes Thema. Die Ukraine hatte nie Atomwaffen, die seien nämlich immer unter russischer Kontrolle gewesen. Und EU-Beamte kritisieren Kaja Kallas, die EU-Außenbeauftragte für Kriegstüchtigkeit gegenüber Russland. Man wirft ihr vor, sie rede so, als sei Russland bereits im Kriegszustand mit der Europäischen Union. Das ist nicht der Fall. Das buche ich auch unter der Rubrik Lichtblicke ab, dass man diese Politikerin da etwas zurückbindet. Also die Zeiten da dieser absoluten Kriegsgurgeln, zu denen ich die Kaja Kallas zähle, die sind vorbei. Und auch in Deutschland sind ja einige davon jetzt nicht mehr wiedergewählt worden. Das zeigt doch, dass sich etwas zum Positiven verändert. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Ich melde mich zurück alsbald und wünsche Ihnen einen schönen, entspannten Tag.